In seinem, im Humboldtschen Kosmopolitismus, spielt die Frage, inwieweit der Austausch zwischen den unterschiedlichen Regionen produktiv für die Entwicklung der gesamten Menschheit genutzt werden kann, eine entscheidende Rolle. Er ist dieser Frage der Expansion Europas und, wenn wir so wollen, einer ersten Phase beschleunigter Globalisierung am Beispiel des Christoph Kolumbus nachgegangen. Und es ist zeichnend für Alexander von Humboldt, der als zweiter Entdecker Amerikas gefeiert wurde, dass er sich mit dessen erstem Entdecker zunächst auseinandersetzte. Ein Werk wie die kritischen Untersuchungen, in denen er sich vor allem mit Kolumbus auseinandersetzte, aber auch andere Entdecker und die Vorgeschichte der Entdeckungen aus geschichtswissenschaftlicher Sicht untersuchte, zeigt uns, wie die Perspektive bereits der zweiten Phase beschleunigter Globalisierung, der Alexander von Humboldt selbst angehörte und die im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts einsetzte, produktiv zu werden beginnt und insoweit eine Entwicklung erkennen lässt, in der Alexander von Humboldt es vermochte, die unterschiedlichsten Entwicklungen ebenso im naturwissenschaftlichen wie im geistes- und kulturwissenschaftlichen Bereich zu integrieren. Sein Denken und die Wissensbestände, die er in die Untersuchung mit einzubauen verstand, schließen Natur-, Kultur- und geisteswissenschaftliche Wissensbestände mit ein und versuchen, diese weiterzuentwickeln. Auch in anderen Büchern, die Alexander von Humboldt veröffentlichte, etwa in den pittoresken Ansichten der Kordilleren und Monumenten indianischer Völker, hat er Bereiche wie Astronomie und Astrologie, Geschichtswissenschaft und Anthropologie, Biologie und Archäologie, aber auch Ästhetik und Kunstwissenschaft miteinander zu verbinden gesucht. Alexander von Humboldts Denken erfasst Fragen, die sowohl die Problematik der Abholzung der tropischen Wälder und deren Konsequenzen auf das weltweite Klima, als auch die Entwicklung der unterschiedlichsten Literaturen dieser Welt umfasst. Er stellt klimatologische, also ebenso wie ästhetische Fragen, beschäftigt sich mit der Geschichte des aztekischen Kalenders und versucht, Beziehungen zu asiatischen Traditionen herzustellen. Er gilt zu Recht als einer der Begründer der amerikanischen Anthropologie und weiß sich zugleich auch als einer der Begründer der Pflanzengeografie. Er fragt nach der Streuung des Himmelslichts ebenso wie nach der Frage, wie unterschiedliche Feldfrüchte in verschiedenen Höhen angebaut werden können. Ihn interessiert die Lage der Schneegrenze und deren Konsequenzen für die Kulturbereiche des Menschen, ebenso wie die Frage, inwieweit kulturelle Entwicklungen beispielsweise nach einer kommenden Unabhängigkeit der amerikanischen Kolonien Spaniens gegeben sein würden. Fragt also auch nach postkolonialen Problemen, wie wir sie heute nur allzu gut kennen. Entscheidend für Humboldt ist dabei freilich stets, inwieweit diese wissenschaftlichen Erkenntnisse auch auf die Gesellschaft selbst und deren Tun einwirken können. Es ist die Frage also nach der gesellschaftlichen Relevanz. Humboldts Wissenschaftskonzeption ist die Konzeption eines Wissenschaftlers, der sich in keinen Elfenbeinturm zurückzieht, sondern gesellschaftlich wirken will. Eine Wissenschaftskonzeption, die auf dem Austausch beruht und die auf künftig noch stärkeren Austausch abzielt, zielt natürlich auch auf das Erreichen möglichst großer Leserschichten ab. Die Ansprache an den Leser, die wir in allen Texten Alexander von Humboldts als Basso Continuo hören können, weist uns darauf, dass es sich um eine Wissenschaft handelt, die sich nicht in die akademischen Mauern zurückzieht, sondern versucht, in die Gesellschaft hineinzuwirken und die Gesellschaft selbst auch in die Wissenschaft hineinzuziehen. Diese Wechselwirkung bedeutet, dass Alexander von Humboldt in vielfältiger Hinsicht auch als Wissenschaftspromoter und als Wissenschaftsagent versuchte, die Wissensbestände seiner Zeit gesellschaftlich relevant und dies bedeutet auch gesellschaftsfähig zu machen. Als er 1804 von seiner amerikanischen Reise zurückkehrte, wählte er zunächst als Bereich, in dem er seine eigenen Vorstellungen am besten entwickeln konnte, Paris als Ausgangspunkt, weil er dort die beste Wissenschaftslandschaft vorfand, in der er in einer ungeheuren Breite die verschiedensten Disziplinen und deren Vertreter sozusagen auf kleinstem Raume finden konnte. Nach seiner Rückkehr nach Berlin zielte Alexander von Humboldts Tun darauf, die komplexen Wissensbestände, die er sich erarbeitet hatte und die zugleich auch den Stand der Forschung repräsentierten, zu popularisieren und damit zugleich auch zu demokratisieren, also unter das Volk zu bringen, ohne dabei eine Populärwissenschaft zu pflegen. Denn es ging ihm genau um die Öffnung der Wissenschaft auf die Gesellschaft hin und damit zugleich auch auf eine Demokratisierung, wie wir dies sehr schön noch im Jahre 1827, also dem Jahr seiner Rückkehr nach Berlin, an der Reihe von 61 Kosmos-Vorlesungen an der neu gegründeten Berliner Universität, aber auch an der Serie von insgesamt 16 Kosmos-Vorträgen an der damals größten Halle in Berlin, der Singakademie, nachprüfen können. Es gelang Alexander von Humboldt nach dem Vorbild einer französischen Öffentlichkeit, aber vor allem auch nach dem Vorbild der in London so erfolgreichen Penny-Vorlesungen der Royal Institution, eine Wissenschaftskonzeption zu präsentieren, ein Wissenschaftsverständnis auch in die Gesellschaft zu tragen, die eine ungeheuer erfolgreiche Beschäftigung des Berliner Publikums mit bislang für eine breitere, unterschiedlichste, heterogene gesellschaftliche Schichten mit einbeziehende Öffentlichkeit nicht gegeben war. Alexander von Humboldt verstand es, diese Öffentlichkeit für seine Themen zu interessieren und er verstand damit, die Wissenschaft und die Akademie auf die Gesellschaft hin zu öffnen. Auch in diesem Sinne ist der transdisziplinär agierende Alexander von Humboldt ein Vorbild für unsere gegenwärtige Wissenschaftssituation und zugleich auch ein Meisterdenker für das 21. Jahrhundert. Denn eine Wissenschaft, die ihr Wissen nicht in die Gesellschaft schafft, verkennt ihre gesellschaftliche Bringschuld und ist mittelfristig zumindest mit Schuld, wenn die Gesellschaft sie um ihre Mittel bringt.